das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. 39 tote Menschen entdeckt in einem LKW in England. Diese Meldung hat heute viele schockiert. Und auch wenn wir über die Hintergründe bisher nur wenig wissen, so deutet doch vieles darauf hin, dass es sich um Menschen handelt, die versucht haben, illegal nach Großbritannien zu kommen. In diesem Jahr ist die Zahl der Migranten, die es ins Vereinigte Königreich schaffen wollen, sprunghaft angestiegen. Bisher um mehr als 100%. Schlepper sollen viele Flüchtlinge unter Druck setzen, die Fahrt über den Ärmelkanal noch vor dem Brexit zu versuchen. Danach würden nämlich die Kontrollen verschärft. Alexander Westermann über den Fall und was bisher bekannt ist.
Es muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein, der sich den Beamten der Polizei von Essex heute in den frühen Morgenstunden geboten hat. Um 20 vor zwei werden sie in das Industriegebiet der kleinen Stadt Grace gerufen. In dem Container dieses LKW finden sie 39 Leichen, darunter wohl auch die eines Teenagers. Das ist eine unglaubliche Tragödie und ein sehr trauriger Tag für die Polizei von Essex sowie für den gesamten Ort. Wir werden mit vielen Behörden zusammenarbeiten, um herauszufinden, was zu diesen Todesfällen geführt hat. Der Laster, er stammt wohl aus Bulgarien und sei von Seebrügge in Belgien heute in der Gegend um Grace angekommen. Noch könnten keine Angaben zur Herkunft oder Identität der Toten gemacht werden. Die Leichen würden derzeit noch obduziert. Der Prozess, er könne dauern. Vieles ist noch unklar. Im britischen Unterhaus, etwa 40 Kilometer von dem Fundort entfernt, aber spricht Premierminister Johnson am Nachmittag das aus, was wohl viele denken. Die Gedanken und Gebete aller hier sind mit denen, die ihr Leben verloren haben und ihren Angehörigen. Wir wissen, dass Menschenhandel stattfindet und alle Menschenhändler müssen gejagt und zur Verantwortung gezogen werden. Der Fund von heute, er erinnert an andere Fälle von Schlepperkriminalität, beispielsweise an diesen. Im August 2015 werden 71 tote Flüchtlinge, darunter 4 Kinder, in diesem Kühllaster südlich von Wien gefunden. Die Schlepper, sie werden später festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Es sind Verbrecher, man muss es ganz klar sagen. Sie reden den Menschen irgendetwas ein, nehmen ihr Geld, obwohl ihnen deren Schicksal natürlich völlig egal ist. Wir haben zum Beispiel auch Hinweise, dass Flüchtlingen eingeredet wird, dass sie jetzt nach Großbritannien müssen, wenn sie da Verwandte haben, weil es diesen Brexit gibt. Und nach dem Brexit gäbe es keine Möglichkeit mehr. Das ist natürlich Unsinn, denn Großbritannien ist auch den Verpflichtungen der Genfer Flüchtlingskonvention unterworfen. Und jede Regierung in Großbritannien wird nun, ob EU, Mitglied oder nicht, natürlich sich daran halten und Flüchtlingen Schutz gewähren.
Ob es sich bei dem Fall in Grace um Schlepperkriminalität handelt, ist noch nicht bestätigt. Den Fahrer des LKW, einen 25-jährigen Mann aus Nordirland, hat die Polizei festgenommen. Er steht unter Mordverdacht.
Die Chefin der Truppe, Bundesverteidigungsministerin Kram-Karrenbauer, hier bei einem Besuch im Irak. Und wenn es nach ihr ginge, sollen deutsche Soldaten auch in Syrien eingesetzt werden, in einer Sicherheitszone mit UN-Mandat. Viel mehr ist nicht bekannt darüber, wie sich AKK das Ganze genau vorstellt. Überraschend kam der Vorstoß von ihr, den sie zuvor nicht abgestimmt hatte und der nun auf vielerlei Kritik stößt. Ob der Syrien-Vorschlag für die bisher wenig erfolgreiche CDU-Vorsitzende und Bundesministerin noch ein politischer Befreiungsschlag wird, erscheint zumindest fraglich. Ariane Reimers mit den Einzelheiten.
Die CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer hat mit ihrem Vorschlag viele überrascht, auch den Koalitionspartner SPD. Außenminister Maas beschwert sich vor allem über den Kommunikationsstil.
Das war jetzt alles etwas holprig. Und wir haben gestern der Verteidigungsministerin gesagt, dass wir erwarten, dass sie ihren Vorschlag konkretisiert. Und das warten wir jetzt ab.
Im Verteidigungsausschuss wollen die Abgeordneten dann die Details erfahren. Etwa in welchem Umfang Bundeswehrsoldaten eingesetzt werden sollen. Besonders konkret wird die Verteidigungsministerin wohl nicht. Nur, dass sie eine UN-Mission anstrebe und auf dem NATO-Treffen mit allen sprechen wolle. Nebulös und ohne klaren Ansatz urteilt die SPD danach. Die Opposition reagiert mit Kopfschütteln.
So viel Dilettantismus findet man nicht mal im Ortsverein in Kleinstädten. Das ist nicht das Niveau einer Ministerin.
Vor allem bleibt es ihr Geheimnis, woher sie den Optimismus nimmt, dass ein UN-Sicherheitsrat, der seit Jahren in dieser Frage, was soll in Syrien geschehen, blockiert ist, dass sich plötzlich diese Blockade löst.
Bei einem Truppenbesuch in Erfurt äußert sich die Ministerin dann zur Kritik. Ein vernünftiges Miteinander in der Koalition sei ihr wichtig. Aber hätte sie erst hinter den Kulissen alles abgestimmt, hätte sie den richtigen Zeitpunkt möglicherweise verpasst.
Dass jetzt eben auch heute intensiv darüber diskutiert worden ist, sowohl im Auswärtigen Ausschuss als auch im Verteidigungsausschuss, ist zuerst einmal ein wichtiger Schritt. Ob es am Ende zu dieser Lösung kommen wird, kann im Moment keiner garantieren.
In der Sache gibt es also keinen Fortschritt. Eine Lösung im Rahmen der UN ist nach wie vor in weiter Ferne.
Kennen Sie diese Frau? Das ist Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, die, wie die Berliner Morgenpost sie einmal nannte, unsichtbare Ministerin. Und die Zeit fragte schon einmal, Karli wer? Sie war bei ihrer Besetzung eine Überraschung und hat seitdem in ihrem Amt nur selten für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Das hat sich geändert, aber nicht in gerade positiver Weise. Es geht um den Verdacht, dass es bei einer Standortentscheidung des Forschungsministeriums nicht mit rechten Dingen zuging und der Heimatregion der Ministerin so zu einem großen Projekt verholfen wurde. Tim Diekmann berichtet.
Hier soll sie entstehen, die neue Superbatterie, Lithium-Ionen-Akkus einer neuen Generation. Mindestens so gut wie die von der Konkurrenz aus Asien. Hier im schwäbischen Silicon Valley in Ulm forscht Margret Wohlfahrt-Mehrens mit mehr als 100 Mitarbeitern an der Batterie der Zukunft.
Wir stehen ja jetzt an der Schwelle eines neuen Zeitalters, nämlich Einführung des elektrischen Fahrens. Und da macht es einfach Spaß, daran zu arbeiten.
Der Spaß aber ist ihr nun vergangen. Obwohl in Ulm Europas größte Forschungspilotanlage für Lithium-Ionen-Batterien steht, entschied sich das Bundesforschungsministerium für einen anderen Standort. Statt in Ulm wird die neue Batterieforschungsfabrik nun hier entstehen, im westfälischen Münster. Pikant, Karliczeks Wahlkreis Ibbenbüren liegt ganz in der Nähe. Dokumente, die dem SWR vorliegen, belegen zudem, der Standort Ulm galt lange als Favorit. Die Fraunhofer-Gesellschaft sah in Ulm den Standort mit dem besten Ergebnis. In einem internen Vermerk heißt es dann aber später, drei Standorte lägen sehr eng beieinander. Deshalb müssten übergeordnete Aspekte entscheiden. Das Ergebnis? Es wird Münster. Das sorgt für Unverständnis und Kritik in Baden-Württemberg, selbst von einer Parteifreundin.
Wenn die Vorwürfe sich bewahrheiten, dass Einfluss genommen wurde seitens des Bundesforschungsministeriums zugunsten einer bestimmten Standortentscheidung, dann muss die Forschungsministerin Konsequenzen ziehen. Und im Politischen heißt es, dass man politische Verantwortung übernimmt und dann zurücktritt.
Die Batterieforschungsfabrik des Bundes hätte in Ulm direkt starten können, sagt Wohlfahrt-Mehrens. Ob das Verfahren fair war, dazu will sie sich nicht äußern. Aus Angst vor der Streichung weiterer Fördergelder sagt sie nur:
Wir kennen die anderen Bewerbungen nicht. Von daher war es am Anfang wirklich Überraschung, ein bisschen Enttäuschung.
Wenigstens in einem sind sich alle Beteiligten einig. In Sachen Batterieforschung muss es in Deutschland nun endlich vorangehen.
Wir haben in den letzten Jahren sehr stark aufgeholt. Ich glaube, dass die Batteriesysteme hier inzwischen sehr gut sind. Und wir haben inzwischen auch eine sehr gute Grundlagenbatterieforschung.
Aus dem Forschungsministerium heißt es heute, für Ulm würden Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe bereitgestellt, damit Ulm auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Batterieforschung spielt.
Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung nimmt klarere Formen an. Jetzt wissen wir mehr darüber, wie es mit den umstrittenen Ölheizungen weitergehen soll. Sie sollen bis 2026 zum Auslaufmodell werden und wer sie nutzt, soll mehr zahlen. Das hatte sich ja bereits abgezeichnet. Gleichzeitig will die Regierung aber auch verstärkt Anreize schaffen, damit Verbraucher auf modernere Systeme umrüsten. An den Plänen gibt's Kritik. Die zahlreichen Ausnahmen würden das Ziel, die Ölheizung abzuschaffen, verwässern. Die Vorschläge würden zudem andere, CO2-intensive Heizformen ignorieren. Carla Reiter berichtet.
So wie Josef Sedlmayr hat noch jeder vierte Deutsche im Keller eine Ölheizung. Erst vor 2 Jahren hat sich der Bayer eine neue gekauft.
Die Alternativen wären alle viel teurer geworden. Und Wärmepumpe kommt nicht in Frage, weil wir keine Fußbodenheizung haben. Und deshalb also sind wir bei Öl geblieben.
Sedlmayr hätte sich vielleicht anders entschieden, hätte es damals die Austauschprämie gegeben, die die Bundesregierung im Rahmen ihres Klimaschutzpaketes heute unter anderem angehen will. Geplant ist, dass ab 2026 grundsätzlich keine Ölheizungen neu eingebaut werden. Es gibt allerdings Ausnahmen, etwa wenn weder die Versorgung mit Gas oder Fernwärme möglich ist, noch die Nutzung erneuerbarer Energien. Für den Umstieg auf effizientere Modelle soll es eine Austauschprämie geben, über die noch verhandelt wird. Auch Sedlmayers neue Ölheizung wurde damals schon staatlich gefördert, und zwar mit 20% der Kosten. Die Förderung von sparsameren Ölheizungen wird mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz bestehen bleiben. Genau das kritisieren die Grünen am Entwurf der Bundesregierung.
Auf der einen Seite sagt sie, wir wollen in Zukunft den Einbau von Ölheizungen verbieten. Auf der anderen Seite lässt sie es für eine begrenzte Zeit dann noch zu und fördert es nach meinem Eindruck sogar noch. Das ist kein klares Signal. Wir sollten den Menschen sagen, der Einbau einer Ölheizung ist nicht zukunftsfähig.
Zudem würden die Umwelt- und Energiestandards im Gesetzesentwurf gar nicht erhöht, so die Grünen. Das weiß auch Wirtschaftsminister Altmaier. Aber
je weiter Sie die Standards nach oben entwickeln, desto exponentieller steigen die Kosten. Die tiefhängenden Früchte kann man immer als erste ernten. Dann kann man also mit relativ überschaubarem Aufwand einen relativ großen Effizienzvorteil erzielen.
Altmaier hofft, dass 90% der Ölheizungen in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Mal sehen, ob Josef Sedlmayr auch auf eine Alternative zur Ölheizung umsteigt.
Die Bundeskanzlerin ist ja bekannt dafür, dass sie Mitarbeitern und Vertrauten regelmäßig Textnachrichten schickt. Das Handy für sie ein wichtiges Arbeitsinstrument. Damit sie und wir künftig noch schneller mobil kommunizieren können, soll das Netz in Deutschland auf den Mobilfunkstandard 5G hochgerüstet werden. Und zwar möglicherweise auch unter Verwendung von Technik des chinesischen Konzerns Huawei. Zumindest hat das Angela Merkel nicht ausgeschlossen und erntet dafür jetzt Kritik. Viele fürchten, dass Huawei als verlängerter Arm Pekings etwa Spionage oder sogar Cyber-Sabotage ermöglichen könnte. Martin Schmidt und Ariane Reimers berichten.
Autos, die von alleine fahren. Kleine Roboter, die Pakete selbstständig ausliefern. Große Maschinenparks, kabellos verbunden. Alles möglich durch 5G. Noch ist das mobile Hochgeschwindigkeitsnetz im Aufbau. Für das Arbeiten, unseren Alltag, unsere Zukunft, in der alles mit allem verbunden sein wird, existenziell. Deswegen ist Sicherheit ein großes Thema und die Frage, ob der chinesische Konzern Huawei die garantiert.
Grundsätzlich ist es so, dass wir den Ansatz haben, und da hat sich nichts verändert, wir schließen keinen Akteur, kein Unternehmen von vornherein aus, aber wir stellen einen Katalog erweiterter, strenger Sicherheitsanforderungen auf.
Konkret bedeutet das, das Bundesamt für IT-Sicherheit soll besonders wichtige Bestandteile des 5G-Netzes prüfen und zertifizieren. Die Unternehmen selbst müssen aber nur schriftlich ihre Vertrauenswürdigkeit erklären. Der Bundesregierung reicht das. Aber aus den Sicherheitsbehörden gibt es schon lange Kritik und jetzt sogar aus den eigenen Reihen.
Der schwerste anzunehmende Unfall ist, dass uns das Netz abgedreht wird von außerhalb Deutschlands, ja, von einem staatlichen Akteur außerhalb Deutschlands, dann eben in China. Das ist der schwerste anzunehmende Unfall. Aber auch ohne, dass es abgestellt wird, macht es uns erpressbar in Verhandlungssituationen, weil diese Möglichkeit immer besteht für diesen staatlichen Akteur.
Es geht auch gar nicht um das Unternehmen, sondern es geht um den Staatseinfluss, den Einfluss der chinesischen Staatsführung, dem dieses Unternehmen gesetzlich, ob es will oder nicht, ausgeliefert ist.
China ist ein autoritärer Staat ohne demokratisches Rechtssystem. Zusätzlich zur Sorge vor Sabotage oder Spionage kommt also auch noch die Frage des Vertrauens. Sollte das Netz der Zukunft maßgeblich von einem chinesischen Konzern mitgestaltet werden? Australien, Neuseeland oder auch die USA haben sich schon dagegen entschieden. Aber Huawei-Technik ist längst in deutschen Netzen verbaut, günstiger und technologisch weit vorne. Mit Nokia und Ericsson gäbe es allerdings europäische Alternativen.
Wenn wir davon sprechen, dass wir technologische Autonomie in Europa brauchen, dass wir so etwas brauchen wie technologische Champions, dann wäre es ein guter Punkt, hier mal anzufangen, wenn man schon zwei hat.
Dass die Bundeskanzlerin und ihre Regierung den chinesischen Ausrüster nicht grundsätzlich ausschließen wollen, könnte auch an den wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zu China liegen. Die damit unzufriedenen Abgeordneten hätten jetzt noch die Möglichkeit, eine überparteiliche Initiative zu starten und so die Debatte um das Netz der Zukunft in den Bundestag zu holen.
Premiere bei der Fußball-Europameisterschaft. Die Exklusivrechte für die EM 2024 in Deutschland gehen nämlich erstmals an die Telekom. ARD und ZDF sind bei der Rechtevergabe durch die UEFA leer ausgegangen. Die Telekom hat angekündigt, die Spiele der deutschen Mannschaft im TV und online frei empfangbar zu übertragen. Kommen wir jetzt aber zur Champions League und da konnte sich RB Leipzig an diesem Abend im Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg nach Rückstand durchsetzen mit 2:1 nämlich. Und im zweiten Spiel unterlag Dortmund bei Inter Mailand mit 0:2. Harald Grundmann berichtet.
Es war die erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison und sie war verdient. BVB-Trainer Lucien Favre musste auf seinen erkälteten Kapitän Reus verzichten. Dafür stand der zuletzt suspendierte Sancho in der Startelf. In einer ereignisarmen ersten Hälfte hatte Inter nur eine Torchance, aber die reichte. Martinez in der 22. Minute wacher als die gesamte BVB-Abwehr. Die einzige Gelegenheit der schwachen Dortmunder vergab Sancho in der 45. Minute. Auch nach dem Wechsel wenig Überzeugendes vom BVB. Dafür dieses Foul von Hummels an Esposito. Den fälligen Strafstoß von Martinez kann Bürki zwar parieren, aber kurze Zeit später wird er dennoch überwunden. Kandreva erzielt eine Minute vor Schluss das 2:0. Inter jubelt. Und der BVB muss nun ums Weiterkommen zittern.
Viele von Ihnen werden wahrscheinlich auf den ersten Blick wissen, von wem dieses Bild hinter mir her stammt. Sonnenblumen, die Vincent van Gogh 1887 gemalt hat. Die Farben und die erkennbare Pinselführung, typisch für seinen unverwechselbaren Stil. Im Frankfurter Städel öffnet nun die umfangreichste Van Gogh-Schau seit fast 20 Jahren. Making Van Gogh heißt sie und versammelt berühmte Werke des früh und verarmt gestorbenen Künstlers aus aller Welt unter einem Dach. Für die Macher der Ausstellung und für die Besucher eine einmalige Reise durch sein Lebenswerk. Janine Hildmann.
Vorsichtig leuchtet Kurator Alexander Eiling das millionenteure Bild mit einer kleinen Lampe aus. Grobe Pinselstriche zeichnen eine Landschaft. Typisch Van Gogh.
Also erst mitten im Malvorgang hat er die Farbe einfach stehen gelassen und erzeugt dann natürlich wunderbare Effekte mit, also wie blühende Bäume, hier Obstbäume, die man hier sehen kann, oder das Wasser, in dem sich also hier das alles spiegelt.
Der Blick auf Aal zeigt, weshalb Van Gogh so revolutionär war. Rund 50 Bilder wurden aus der ganzen Welt ins Frankfurter Städel geholt. Erst vergangenen Freitag kam eines der wichtigsten Werke an, Ernte in der Provence, eingeflogen aus Jerusalem.
Wir haben jetzt 5 Jahre an dieser Ausstellung gearbeitet und haben seit 2 Wochen jeden Tag eine Art Geschenk auspacken können.
Ein wilder Himmel mit klar erkennbaren Pinselzügen. Unverwechselbar Van Gogh. Im südfranzösischen Aal malte der Mann, der nur 37 Jahre alt wurde, viele seiner Bilder. Nicht nur seine außergewöhnliche Malweise, sondern auch Van Goghs Persönlichkeit inspirierten schon früh andere Künstler, wie etwa deutsche Expressionisten. Auch davon erzählt die Ausstellung. So gilt Van Gogh heute als Vorreiter der Moderne, der immer noch viele Menschen fasziniert, wie kaum ein anderer Maler.
Nach dem Nebel kommt morgen in weiten Teilen Deutschlands die Sonne. Es wird also vielerorts nochmal richtig schön und das sollten wir auch genießen, denn es ziehen dann Wolken auf, die zum Ende der Woche das Wetter bestimmen. Hier die genaue Vorhersage.
Heute Nacht ist es vielerorts bedeckt, aber besonders am Alpenrand sowie in höheren Berglagen beginnt der Tag mit Sonnenschein, sonst vielfach grau in grau, bevor sich später vor allem in der Mitte und im Süden gebietsweise die Sonne zeigen kann. Von Südwesten tauchen allerdings Wolken auf, die etwas Regen bringen. Am Tag im Dauernebel um 12, im Chiemgau dank Föhn bis 23 Grad. In der Nacht zum Freitag in der Lausitz bis 13, auf der Schwäbischen Alb nur 4 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es weiter mit dem Film Was wir wussten, Risikopille. Und Susanne Daubner meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 1:50 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.